Ist es nicht das, wonach wir alle suchen? Die verloren gegebene Kindlichkeit, den Zugriff auf die Dinge, der einst unverstellt war, unmittelbar voller Impulsivität und das, ohne den Verstand auszuschließen? In dem Roman Lichter als der Tag von Mirko Bonnet findet Bruno genau das in einem impressionistischen Gemälde. In dem Buch suchen fünf Menschen das verlorene Glück, die verlorene Liebe, die Welt aus Licht. Der Autor Mirko Bonnet ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Bonnet.
Guten Tag.
Sind das die großen Gegensätze? Der Verstand, der ständig versucht, die Dinge in die lineare Zeit und den dreidimensionalen Raum zu sortieren, und das Leben auf der anderen Seite, das diese Sortierung immer wieder sprengt, ja danach sucht, diese Identifizierungen zu sprengen?
Ich würde das nicht so nennen. Dieses Paar würde ich nicht aufmachen, eher die Lieblosigkeit und die Vernünftelei vielleicht. Mir geht es ja eher um Wirklichkeit und Lebendigkeit. Und da begehre ich auf gegen etwas, was mir als Unwirklichkeit immer wieder durch den Sinn geistert und was ich tagtäglich immer öfter spüre im Leben.
Herr Bonnet, was ist das denn, Unwirklichkeit?
Wenn ich das einfach so beantworten könnte, würde ich keine Bücher schreiben müssen. Es ist ein Gefühl von abgekoppelt sein von den wirklichen Gründen im Leben, dem, was mich lebendig sein lässt, was mich ein erfülltes Leben leben lässt. Und die Unwirklichkeit ist wie eine Glaswand, hinter der sich alles abspielt. Die sehe ich einfach immer öfter, immer dicker werden im Leben, in vielen Gesichtern.
In Ihrem Roman, da heißt es an einer Stelle, ich zitiere, niemand kann uns verwehren, dass wir suchen, was uns wirklich sein lässt. Das heißt doch, wir tragen unsere eigene Wirklichkeit in uns und niemand kann oder darf sie uns verbieten?
Ja, das ist richtig. Das ist ein zentraler Satz. Ich mache auch einen Unterschied zwischen Realität und Wirklichkeit. Das lässt die deutsche Sprache ja zum Glück zu. Die Realität ist dasjenige, was vorgegeben ist, was wir nicht ändern können, was Tatsachen ist und die Tatsächlichkeit. Die Wirklichkeit ist das, was wir daraus machen, mit unserer Fantasie, mit unseren Erinnerungen, unseren Erfahrungen und unseren Empfindungen. Das setzen wir über die Realität und gewinnen dadurch einen Reichtum im Leben.
Aber die einzelnen Wirklichkeiten, die müssen auch miteinander in Kontakt treten können.
Auf jeden Fall. Der Austausch gehört zur Wirklichkeit dazu. Und mangelnder Austausch führt auch meiner Ansicht nach zu Unwirklichkeitsempfinden, also auch zu einer Abstumpfung, Isolation, ja, einer Unverständlichkeit.
Also es geht darum, dass die Wirklichkeiten miteinander in Kontakt gebracht werden müssen.
Das ist natürlich eigentlich ja sehr philosophisch jetzt formuliert. Man kann das aber an vielen Beispielen im Roman deutlich machen. Und jeder erlebt das in seinem Leben, in jeder Situation, was jetzt hier so etwas sehr abstrakt daherkommt, ja.
Kommen wir auf Ihren Roman zu sprechen. Also Sie suchen schon in dem Roman die Grenzen von Zeit und Raum. Ihre Romanhelden überschreiten Raumgrenzen, gehen in historische Gemälde hinein. Und das Vergangene, das ist nie vergangen. Damit geht es eigentlich auch los, dass nichts vergangen ist. Das erfährt Ihr Romanheld Raimund Merz, als er seine verloren geglaubte Liebe zufällig wieder trifft. Sein Leben ist bis dahin eingefroren, oder?
Er lebt so vor sich hin. Er tut das Beste, was er machen kann in diesem, ja, lieblosen Leben sozusagen, diesem abgestumpften Dasein. Er ist Redaktionsangestellter. Er hat als Hobby sich mühevoll erarbeitet, eine Art Insektenkunde. Er hat Kinder, die er liebt, zwei Mädchen, die allerdings große Probleme haben, die sich entfernen. Und er ist verheiratet mit einer Kieferchirurgin und fragt sich die ganze Zeit im Grunde genommen, was mache ich hier?
Ja, damit geht es ihm wie vielen anderen. Also Sie statten Ihren Romanheld Raimund Merz ja mit einigen Klischees aus. Er ist der mittelmäßigste und melancholischste Akademiker, den man sich eigentlich vorstellen kann. Klar, dass der durchdreht, als er seine verloren geglaubte Liebe wiederfindet, oder?
Ja, zumindest reißt so eine Art Verkrustung auf und platzt weg. Und Raimund Merz steht plötzlich da und sieht sich seinen Erinnerungen gegenüber und merkt, wie wenig sich an seinen Empfindungen für Inge eigentlich geändert hat. Und geht sozusagen auf die Spurensuche, warum das so ist und wie sie heute lebt. Und ob es vielleicht etwas gibt, was sie näher sein lässt als vor 14 oder 15 Jahren.
Inga, das ist seine große Liebe. Zur Konstellation des Romans, zwei Paare gibt es, die verknotet sind in Liebesdingen, verkehrt, verbandelt. Das kennt man natürlich auch aus Goethes Wahlverwandtschaften. Und doch sieht die Liebesverwirrtheit bei Ihnen anders aus. Also das hat mit der von Ihnen erwähnten blonden Inger zu tun.
Ja, sie ist Dänin. Sie ist ein Waisenmädchen gewesen. Sie hat ihre Eltern bei einem Bootsunglück verloren. Sie selbst leidet darunter, dass sie sozusagen nicht gestorben ist. Das ist sozusagen das dunkle Herz dieser Figur. Und sie kommt als Mädchen in ein Dorf, in dem die drei anderen leben. Sie sind alle drei 13, 14 Jahre alt, werden Freunde und dadurch entsteht diese Viererkonstellation. Es gibt zwei Jungs, zwei Mädchen. Wer verliebt sich nun ineinander? Wie bilden sich die Paare?
Sie schauen dann tief in die Seelen dieser Menschen. Sie sagten, Inga hat ihre Eltern verloren. Seitdem hat nichts mehr im Leben für sie Gültigkeit, auch die Liebe nicht. Das ist das Grundproblem. Deshalb kann sie Raimunds Liebe auch nicht erreichen, obwohl sie ihn eigentlich liebt, wie Richtig. Sie später feststellt,
Sie glaubt,
oder?
Ganz genau so ist es. Sie sind übrigens der Erste, der das so sieht und der das so erkennt. Sie hat ein Glaubensproblem, könnte man sagen. Ja, sie fragt sich, wie kann es sein, dass zwei geliebte Menschen mit einem geliebten Boot untergehen, das wir alle geliebt haben, auf dieser geliebten Ostsee, wie kann das sein? Und ich sitze hier und habe überlebt und bin alleine übrig geblieben. Wie kann das sein? Ich nenne das zwar nicht so, aber sie macht es dem Schöpfer zum Vorwurf. Und dadurch blockiert sie sich natürlich selbst.
Da taucht dann natürlich auch die Theodizee-Frage auf.
Richtig.
In Inga, die da sitzt und den Glauben verloren hat an die Liebe, an Gott. Und deshalb klappt das auch nicht mit Raimund. Später ändert sich das dann.
Später ändert sich. Sie findet zum Leben zurück. Sie fängt an, wie ihr Vater zu malen. Sie tritt in Austausch mit ihm, sagt sie. Seit er tot ist, spricht sie viel öfter mit ihm. Und fängt eben an zu malen und in seine Fußstapfen zu treten. Und das ist es, glaube ich, was sie letztendlich heilt und wieder ins Leben zurückbringt.
Das passiert später. Zunächst die Viererkonstellation, die zwei Männer, die zwei Frauen, ein wildes Hin und Her. Schließlich heiratet Raimund, dann aber die ehrgeizige und zielstrebige Floriane, und Inga heiratet aus Vernunftgründen dann Moritz, den Freund von Raimund. Und dann folgt für Raimund, Sie beschreiben das sehr schön, Trott, Routine, Abscheu, Gewohnheit, Gleichmaß, Lauern, Dampf ablassen. So beschreiben Sie die Beziehung zwischen Raimund und Floriane. Das ist der Spiegel, die hässliche Seite der Liebe. Die gibt es ja auch, oder?
Natürlich, die gibt es auch zwischen Raimund Merz und seiner Frau Floriane. Und die gibt es natürlich auch zwischen Inga und Raimunds Freund Moritz. Sie bleibt ja bei Moritz auch deswegen, weil er mit dem Leben alleine nicht zurande kommt. Also es ist auch eine solidarische Haltung gegenüber ihrem Freund und späteren Mann. Aber es ist keine innige Liebesbeziehung. Es ist keine erfüllende Liebesbeziehung. Und die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, wann bitte ist die Möglichkeit da, das Leben zu erfüllen mit einer wirklichen Liebesbeziehung, wenn nicht, wenn man sich gegenübersteht und beide es wollen?
Das ist spannend, zumal es ja diese Vernunft-Ehen heute auch noch reichlich gibt.
Sicher, genau.
Und das müssen ja nicht die schlechtesten Ehen
Nein,
sein.
Nein, natürlich nicht. Aber wenn die Sehnsucht nach einem anderen Zustand, nach einer anderen Haltung besteht und der Mensch dazu auch noch da ist, dann muss man sich ja wirklich fragen, wofür entscheide ich mich jetzt?
Das ist das Problem. Wenn der Mensch da ist, das heißt, man ihn real wieder treffen kann und wieder trifft.
So ist es.
Wenn er nicht mehr da wäre, wäre das wahrscheinlich nicht das große Problem für die Beziehung.
Das denke ich auch. Dann kann man das abkapseln in Sehnsucht, in Träumereien, wie auch immer, in Erinnerungen.
Nun ist Raimund natürlich melancholischer Krittler genug, um sich auch zu fragen, ob sich die große Innigkeit und Leidenschaft überhaupt auf Dauer erhalten können sollte. Also eine berechtigte Frage für ihn.
Auf jeden Fall eine Frage, die mein Roman natürlich nicht beantworten kann, weil er schildert ja den Wandel in seinem Verhältnis zu Inga. Das heißt, die beiden werden ein Paar. Es gibt eine Art Happy End, könnte man es nennen, wenn man es flach sagt. Was aber daraus wird, ob diese Beziehung von Dauer sein wird, ist eine ganz andere Frage.
Das ist auch eine gewisse Zwangsläufigkeit. Es musste Richtig. Alles so passieren.
Ganz genau. Das ist etwas, was mir ganz wichtig war, dass es eine Zwangsläufigkeit gibt. Das ist schön gesagt. Dass alle auf ihre Weise versuchen, ihrer Verzweiflung zu entgehen, indem sie die vorgegebenen Rollen auch spielen, versuchsweise spielen. Ja.
Also gibt es da keine Freiheit für die handelnden Personen, weil sie in ihrer Geschichte dieser Zwangsläufigkeit folgen müssen?
Bis zu diesem Punkt, wo sie es dann endlich tun, wo die Verzweiflung zu groß wird. Ja.
Wo die Verzweiflung zu groß wird und auch genug Zeit vergangen ist für Inga, dass sie jetzt die Theodizee-Frage gewissermaßen neu stellen kann. Das heißt, dass sie auch unter einem neuen Stern plötzlich leben kann.
Mhm. Das ist richtig. Das ist natürlich auch viel mit Zufall. Hat es auch sehr viel zu tun. Moritz ist ja, wie Raimund Merz lange nicht weiß, ist sein Freund sterbenskrank. Er hat anscheinend, ich führe das nicht genauer aus, aber einen Hirntumor, an dem er irgendwann auch stirbt. Dadurch wird Inge natürlich auch frei. Man muss sich fragen, was wäre passiert, wenn er nicht sozusagen den Weg frei gemacht hätte. Aber so sind nun mal die Dinge im Leben, ja?
Raimund folgt dem Stern. Also da ist ja so ein bisschen, in Köln darf man das sagen, wie die Heiligen Drei Könige. Er muss dem Stern seiner Liebe auch folgen.
Ja, ja,
also,
das ist richtig.
Das ist ganz explizit in dem Roman auch.
Genau. Er merkt halt irgendwann, dass er das immer getan hat. Er ist immer der Liebe hinterhergegangen, immer gefolgt. Er muss einfach für sich erkennen, wer ihm das überhaupt ins Leben gegeben hat. Also von wem er diese Empfindung überhaupt kennt. Und das ist eben diese junge Dänin gewesen.
Er folgt dem Stern und dann wird ihr Roman, dann bekommt er einen ganz neuen Drive, wird er richtig dramatisch, fast wie ein Krimi. Raimund entführt seine Tochter, flieht nach Frankreich, stiehlt dort ein Gemälde. Was hat es mit diesem Gemälde auf sich?
Dieses Gemälde ist das einzige Gemälde, das er in seiner Jugend gesehen hat, in einer Impressionistenausstellung, auf dem er dasselbe Licht erkennt wie das Licht seiner Kindheit. Das Licht über der Feldmark östlich von Hamburg. Das Licht, was er immer wieder sieht im Hamburger Hauptbahnhof. Ein warmes, volles Licht, was ihn Erinnerungen haben lässt und was ihn natürlich auch Inga immer wieder zurückbringt letztendlich.
Also dieses Gemälde hat eine ganz besondere Bedeutung und da kommen wir wieder auf den Satz zu sprechen, den wir zu Anfang zitiert haben. Niemand kann uns verwehren, dass wir suchen, was uns wirklich sein lässt, das sagt Inger. Und das lässt ihn wirklich sein, Raimund. Dieses Gemälde, das hat diese besondere Bedeutung.
Ja, Corot malt darauf ein Weizenfeld und eine Baumreihe mit Licht- und Schattenreflexen, die das Gemälde ganz, ganz plastisch werden lassen und mich zutiefst fasziniert haben, als ich das gesehen habe. Es ist einfach auch eine Entscheidung, die Kunst als Lebendigkeit zu erkennen.
Also Kunst, die unter Umständen Jahrhunderte zurückliegt,
genau.
Und die Gegenwärtigkeit zu erfassen und damit auch die Zeit aufzuheben. Ihr Romanheld wird aber, wenn man es genau nimmt, am Ende nicht durch das Licht auf dem Gemälde erlöst, sondern durch den Schatten, der auf den Bäumen ausruht. Durch den Schatten entsteht der Raum, den wir benötigen, um vor einem Bild berührt zu werden.
Der Schatten ist dasjenige, was den Dingen Kontur gibt, was dafür sorgt, dass es eben nicht nur ein plattes Licht, ja, Lichtspiel ist, sondern was die Tiefe des Raums letztendlich schenkt.
Niemand kann uns verwehren, dass wir suchen, was uns wirklich sein lässt. Raimund geht am Ende quasi in dieses Bild hinein. Das alles klingt natürlich, auch wenn man es von außen betrachtet und jemandem Dritten jetzt erstmal so, ohne das Buch zu lesen, erzählt, der sagt dann, das ist bekloppt, das ist verrückt. Aber das Entscheidende ist, dass die Menschen, die Freunde, die wirklich nah an Raimund dran sind, die finden das nicht verrückt,
nein,
oder?
Nein, das tun sie nicht. Nein, und es ist auch nicht so, dass ich würde auch nicht sagen, dass er in das Bild hineingeht. Er hat dieses Bild ja gestohlen und er hat damit sich etwas zurückgeholt. Das ist eine Geste. Er verbindet damit auch nicht den Willen, das Gemälde zu verkaufen oder so, sondern er will es dorthin zurückbringen, wo es entstanden ist, wo Camille Corot es gemalt hat, nämlich in Burgund. Dort fährt er hin. Und er sucht dieses Feld, er findet diesen Wald, diesen Waldrand und sieht in diesem Moment, dass Inga dort ist mit seinem besten Freund und die beiden Gestalten sehen genauso aus wie auf dem Gemälde. Das heißt, es ist eine Art Parallele, die ich aufbaue und dann geht er sozusagen nicht in dieses Bild hinein, sondern er geht in das hinein, was er sieht. Und das sieht genauso aus wie das Bild.
Und damit gelingt es ihnen Raum, also Raum des Bildes, Raum der wirklichen Natur und die Zeit, die Vergangenheit des Bildes, die Jetztzeit verschmelzen zu lassen.
Richtig. Und das ist praktisch ein Übertritt, wie als würde man von einem Zimmer ins andere gehen, aus der Unwirklichkeit zurück in die Wirklichkeit.
Lichter als der Tag, so heißt ihr Roman. Der Titel stammt ursprünglich von dem Dichter, von dem Barockdichter Andreas Gryphius. Da geht es um die heilige Nacht. Nacht mehr denn lichte Nacht, Nacht lichter als der Tag, so heißt die Gedichtzeile. Was bedeutet Ihnen dieses Gedicht?
Sehr viel. Ich liebe die Gedichte von Andreas Gryphius. Dieses Gedicht ist eine Preisung des Herrn, der Geburt Jesu. Was Gryphius da schon macht vor 375 Jahren, ist letztendlich genau das Gleiche. Er sagt, durch diese Erscheinung, ja, wird sozusagen die Wirklichkeit aufgefüllt und kann sich vollkommen umdrehen. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, welche Tageszeit es ist. Es ist einfach so Licht in diesem Moment, dass wir, ja, es erfahren, ja.
Und dann kann man auch verstehen, warum man von Erleuchtung spricht.
Ja, Erleuchtung ist hier ganz wörtlich gemeint, genau.
Vielen Dank, Mirko Bonnet, für dieses erleuchtende Buch Lichter als der Tag. Ein Buch, das sich viel traut, das nach Zeit und Ewigkeit fragt, nach Liebe, Erleuchtung und Erlösung. Ein Buch, das Räume durchschreitet. Lichter als der Tag, das Buch von Mirko Bonnet, ist im Verlag Schöffling und Co. erschienen. Es hat 335 Seiten und kostet 22 Euro. Dankeschön.
Danke Ihnen.